taktvoll und zeitlos. Der Hohenstaufen Festival Podcast mit Rahel Rilling und Carsten Kretschmann.
Ja, da sind wir wieder.
Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir aber nicht zu zweit.
Genau, also ich bin Rahel, Geigerin.
Ich bin Carsten, kennt ihr schon, ich bin Historiker und wir haben jetzt jemand dabei, mit dem sind wir, ja, wie soll man sagen, verwandt und verschwägert und sogar verheiratet. Das ist die Sarah.
Ja, hallo.
Willkommen.
Wie schön.
Von der Sarah habt ihr schon ganz oft gehört, nämlich immer dann, wenn wir so gesagt haben, die Sarah macht das und das. Und dann habt ihr euch wahrscheinlich immer gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich die Sarah? Heute ist sie hier und was sie macht, das kann sie uns am besten selbst erzählen.
Ja, also die Akademie ist, nachdem das Festival ein paar Jahre gut lief, entstanden, weil man noch etwas Zusätzliches machen konnte. Und ich habe mir erstmal überlegt, eine Akademie zu planen, weil ich auch schon ganz viel unterrichtet habe mit Stuttgarter Schülern. Und da habe ich aber keine so richtig gefunden. Und dann war ich aber sehr oft in Venezuela, sehr oft in Israel. Und dann haben wir überlegt, wenn ich jetzt Musiker aus Venezuela oder Israel einladen könnte und mit denen eine Akademie mache, könnte das doch ganz schön sein. Und dann war das tatsächlich so, dass wir im ersten Jahr eine Akademie hatten, wo ich die einzige Deutsche war. Ich habe zwar viele deutsche Musiker gesucht, aber niemand gefunden. Und dann war es gleich von Anfang an sehr international.
Und wann ging das los? Wann war das das erste Mal?
Das war 2012. Im ersten Jahr also haben wir tatsächlich eine Geigerin aus Venezuela eingeflogen. Und das haben wir in den folgenden Jahren auch öfters gemacht. Und dann waren wirklich, also ich schätze mal, aus über 35 Ländern Musiker da. Und ich habe jetzt auch so in den, ich glaube, es waren jetzt 13 Akademien mit einer geplanten Akademie in Corona, die nicht stattgefunden hat, auch immer versucht, neue Musiker und Musikerinnen einzuladen.
Und damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie alt sind die dann so ungefähr? Wie weit sind die in ihrem Studium?
Also die sind zwischen 18 und 30. Mhm. Und manche gewinne ich doch so lieb, dass ich dann jetzt manchmal denke, ich vielleicht könnte jemand 31-Jähriges auch dabei sein. Mhm. Weil ich möchte mich von denen gar nicht verabschieden.
Und dann sagen wir immer, du bist diejenige, die die Regeln macht. Und ja, das kann man
früher
so machen, wie es gut ist.
Früher war es bis 28 und jetzt geht es schon bis 30. Mal gucken.
Was man, glaube ich, sagen kann, Sarah, ist, dass die Akademie einen riesigen Fankreis mittlerweile gewonnen hat. Über Social Media, über Videos, die verbreitet werden. Das ist schon eine Marke geworden, die international bekannt ist, oder?
Ja, inzwischen schon. Also ich hatte auch in den ersten Jahren, gab es mal einen Cellist, der war in Kronberg bei der Akademie und der hat zu mir gesagt, also aus Kronberg kannst du eigentlich niemand einladen.
Die sind dazu muss man vielleicht kurz erzählen für uns alle. Kronberg ist sozusagen das Flaggschiff der deutschen Kammermusik gewesen, was die Nachwuchsförderung betrifft. Mittlerweile kannst du deinen Master studieren. Das ist eine, glaube ich, doch der ganz renommierten Orte in Deutschland. Und deswegen hat man so gedacht, oh, das ist vielleicht ein Level zu viel, aber
inzwischen sind wirklich schon ganz viele aus Kronberg gekommen. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich jetzt 4 eingeladen habe, dann kann ich die anderen auch alle einladen. Und inzwischen kriege ich auch ganz viele Nachrichten von allen möglichen Musikern, die interessiert sind, zu kommen.
Vielleicht hören wir auch einfach mal ein bisschen Musik, die da gemacht wird bei der Akademie in Hohenstaufen. Du hast uns verschiedene Beispiele mitgebracht, auf die wir uns freuen. Und ich glaube, das erste ist von Bouzlav Martinou.
Ja, ein Duo, was die Rahel und ich früher auch mal zusammen gespielt haben.
Ja, das
haben.
Ist ein tolles Stück.
Also muss
ja.
ich gleich noch sagen, du spielst Bratsche.
Genau,
und die Rahel kennt ihr schon, genau, Geige, Bratsche.
Wir haben sehr viele Duos zusammen gespielt, aber das hat auch immer echt Spaß gemacht. Das ist ein ganz besonderes Stück.
Dann hören wir mal. Thank you.
Thank you.
Also jetzt haben wir hier gehört, die Claire Wells aus den USA und an der Bratsche die Noga Shaham aus Israel. Und die sind tatsächlich auch beide in Kronberg.
Und es war der dritte Satz aus dem Martinu-Duo, richtig?
Ja, und die Aufnahme ist aus dem Jahr 2024. Ja,
und man hört auch, ich glaube, das habt ihr alle mitbekommen, wie virtuos da gespielt wird, wie leicht, wie elegant das klingt. Das ist einfach tolle Musik und toll gemacht, finden wir jedes Mal. Und es gibt eben auch immer wieder, würde ich jetzt auch sagen, aus meiner Erinnerung total bewegende Momente in Hohenstaufen bei der Akademie. Ich erinnere mich, das hast du, glaube ich, auch mitgebracht, dass 2024 gespielt wurden die Metamorphosen von Richard Strauss. Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, das machen zu wollen bei der Akademie?
Also ich wollte mal ein Instrument dazu bringen, was wir noch nicht dabei hatten, und zwar den Kontrabass. Und dann wollte ich auch nicht die ganz üblichen Stücke für den Kontrabass nehmen. Und dann habe ich gedacht, die Metamorphosen sind ein sehr schönes Stück und ein sehr bewegendes Stück. Und dann habe ich das aufs Programm gesetzt.
Dann kann man ja vielleicht noch sagen, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen. Meistens denkt man bei diesem Stück von Richard Strauss, Metamorphosen, an die Fassung für 23 Solo-Streichinstrumente. Aber was wir gemacht haben, was wir auch gleich hören werden hier aus Hohenstaufen, ist die Fassung für Septett, also für ein Streichsextett plus Kontrabass. Und ich glaube, das Interessante ist, dass das sowas wie die Urfassung auch gewesen ist. Also dass Strauss erstmal nicht diese Fassung für die vielen Instrumente komponiert hat, sondern Ende 1944, Zweiter Weltkrieg, Deutschland in Trümmern, fängt er an, dieses Septett zu komponieren, was er erstmal nennt Trauer um München. Das ist auch Trauerverarbeitung, was da stattfindet. Dann war das, glaube ich, lange verschollen, tauchte wieder auf. Und mittlerweile wird das häufiger gespielt, aber ist natürlich ein super Format wahrscheinlich doch auch, Sarah, für eine Akademie, um möglichst viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch auf der Bühne zu haben. Ne?
Ja, und das war auch wirklich sehr bewegend. Also ich habe mir lange und viele Gedanken drum gemacht, wer da erste Geige spielen könnte und das anführen könnte. Und dann hatte ich jemand, dann konnte die Person aber irgendwie nicht. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz, ganz lange gesucht. Und das
Internet kann man, da mal,
kann man ja mal fragen.
Das ist spannend, ne?
Ja. Wie suchst du denn also eigentlich die
genau.
Leute?
Ja, das gibt viele verschiedene. Ich habe ja ganz lange Listen mit Namen. Ich habe Empfehlungen von anderen Musikern, die mich gut kennen. Und da war es wirklich so, da war gleichzeitig so ein ganz wichtiger Geigenwettbewerb. Das heißt, alle geigenspielenden Menschen, die ich gerne einladen wollte, waren in diesem Wettbewerb. Und dann habe ich irgendwann um 5 Uhr nachts bei der Suche im Internet einen Geiger aus Norwegen gefunden. Und der kam tatsächlich dann mit seiner Stradivari an und hat gespielt. Und das ist gerade bei diesem Stück so toll, weil es geht erstmal los mit den tiefen Streichern. Und wenn dann die Geigen kommen, hat der so wahnsinnig leise eingesetzt. Also der hat geführt, vor allem durch feine Spielweise. Und das fand ich ganz bewegend. Und als ich das erste Mal gehört habe, musste ich weinen. Und als wir es dann im Konzert gehört haben, standen wir drei, also die Rahel, der Carsten und ich, in der letzten Reihe und haben auch alle drei geweint.
Ja,
und die Musiker auch.
Ja. Das war echt so bewegend.
Wollen wir noch auflösen, wer es ist? Ludwig
Gudim.
Ja, spielt hier die erste Geige, Primarius. Und wer ist noch mit dabei?
Also der ist eben aus Norwegen. Dann spielt Marie-Therese Schwöllinger aus Österreich. Dann spielt die Noga Shaham aus Israel. Der Philipp Sußmann aus Deutschland. Luca Giovannini aus Italien. Irena Josifoska aus Serbien. Und Dusan Kostic am Kontrabass auch aus Serbien.
Dann hören wir doch mal rein.
Thank you.
da standen wir und uns liefen die Tränen.
Ja, und ich glaube nicht nur uns, also ich glaube, da waren alle ziemlich überwältigt von dem Stück und
woran,
wie es gespielt
woran
wurde.
Liegt das? Habt ihr da eine Idee, warum ist das passiert? Was macht die Musik mit uns? Da könnt ihr euch aber auch mal überlegen, was das mit euch jetzt gemacht hat, als ihr das gehört habt. Woran liegt es wohl? Was meint ihr?
Ja, es gibt ein eingängiges Thema, was auf einem Ton beginnt und der Ton wird wiederholt und dann steigt es so seufzend nach unten. Also das ist so eindrücklich, dass es eigentlich auch jeden berühren kann.
Das habt ihr bestimmt alle noch im Ohr, ne? Das ist dieses ta 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 dam ta dam und so weiter. Das wiederholt sich im Grunde die ganze Zeit. Strauss hat es aus der Eroica von Beethoven übrigens genommen, aber das ist unerheblich. Der verwendet das und variiert das und spielt damit. Aber das, was entsteht, ist so eine ganz dichte eigene Atmosphäre, die einen berührt, die einen trifft. Und einen noch nicht mehr loslässt bis zum Ende. Ja. Ja, ein Komponist, der häufig auf den Programmen zu finden ist, die du gestaltest, Sarah, ist Schostakowitsch. Von dem stammt auch das nächste Beispiel. Auch ein Komponist, der anders berührt, aber der einen richtig treffen kann. Warum kommst du immer wieder auf Schostakowitsch? Was reizt dich da?
Also ich finde es besonders beeindruckend bei Schostakowitsch, dass der wahnsinnig, mit wahnsinnig wenigen Mitteln einen ganz großen Effekt erzielt. Also manchmal liegen zwei Töne lang und es kommt eine kleine Linie drüber und das ist irgendwie immer sehr ergreifend und sehr fast, als könnte man es anfassen.
So ganz lange Phrasen auch. Also die sind, das dauert immer sehr lang, bis sich irgendwie der Höhepunkt kommt, bis es sich so steigert und es das ist auch, glaube ich, ein echtes Merkmal von Schostakowitsch, wie der mit wenigen Mitteln eben so eine Steigerung erzeugen kann.
Das, ich bin ja Laie, wie ihr alle wisst, aber mir ist das immer wieder so vorgekommen, wenn man in die Partitur reinschaut, wenn man sich die Noten anschaut, oder dann hat man manchmal das Gefühl, das ist eine relativ einfache Geschichte, die da notiert ist. Das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber wenn es dann zusammengespielt wird, jetzt in dem Quartett, wir hören gleich einen Ausschnitt aus dem Streichquartett von Schostakowitsch, dann hat das einen unglaublichen Effekt und hat ja manchmal auch dieses, was sagen, sarkastische, ironische vom Tonfall her, wo einem der Atem stocken kann, weil man eigentlich denkt, was ist das jetzt hier? Was zeigt er uns hier? Und eben jemand, der ja in einem totalitären Regime komponiert, ne? Der anfängt, Kammermusik zu schreiben, noch unter Stalin und erst nach Stalins Tod das so richtig weiterführen kann. Was hören wir gleich von ihm? Was hast du uns mitgebracht, Sarah?
Also das dritte Streichquartett und da den dritten Satz. Und da haben auch die Musiker gesagt, nach ziemlich kurzer Zeit, dass das ihr Lieblingsstück ist. Es gibt ja das achte, was relativ bekannt ist. Und das war auch wirklich auch ganz bewegend, wie die das gespielt haben. Das hast du noch vorher erklärt, das Stück. Und dann war das Publikum auch schon sehr gespannt und bewegt. Und dann war das wirklich auch so, da hat man jetzt nicht unbedingt geweint, aber man hat irgendwie kaum mehr atmen können. Mhm. Also
bevor wir gleich reinhören in den dritten Satz, das ist der mittlere Satz dieses Streichquartetts F-Dur, Opus 73, kann man vielleicht noch ein bisschen erzählen, das ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert, das ist 1946. Und die Partei, die KPDSU in der Sowjetunion, erwartet natürlich von einem Komponisten wie Schostakowitsch, dass jetzt ein Triumphgesang angestimmt wird über den Sieg im großen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland. Und Schostakowitsch verweigert sich im Grunde genommen. Was wir hören, ist die Erzählung des Kriegs. Ja, und wir können ja mal tatsächlich hören, was da erzählt wird.
Thank you.
Also wir haben jetzt eine Aufnahme gehört vom Schostakowitsch mit dem Geiger Georgi Moraus aus der Ukraine. Und an der zweiten Geige ist Patricia Cordero aus Spanien. Bratsche spielt Jimin Yang aus Korea und Cello spielt Irena Josifoska aus Serbien.
Da, also da sieht man nochmal, wie international die Akademie ist. Und ein Name ist jetzt zum zweiten Mal aufgetaucht gerade, ne? Irena.
Ja, und Irena war schon sehr oft in Hohenstaufen und die lieben wir alle und das ganze Publikum liebt sie auch und sie liebt es auch in Hohenstaufen zu sein und die habe ich jetzt auch gefragt, ob sie einen kleinen Bericht über Hohenstaufen aufsprechen kann und den haben wir hier mitgebracht.
Die Hohenstaufen Kammermusikakademie ist definitiv einer meiner zwei oder drei Lieblingsorte auf diesem Planeten. Es war mein erstes Kammermusikfestival in Deutschland, als ich 19 Jahre alt war und kam hierher zum Studium. Und diese Akademie war der Beginn meiner kammermusikalischen Karriere. So vieles hat sich aus der Akademie entwickelt, wirklich wie aus dem Stamm eines Baumes, aus dem Äste wachsen und sich weiter verzweigen. Ich habe die schönsten Erinnerungen von den vielen Akademien, an denen ich teilgenommen habe, die schönsten Gefühle, wenn ich an die wunderbare Atmosphäre im Haus, bei Proben und in der Kirche bei Konzerten denke. Gerade viele meiner engsten Freunde und Musiker, mit denen ich ständig zusammen spiele, habe ich genau dort kennengelernt. Hohenstaufen hat mein Leben und meine Seele sehr viel reicher gemacht und ich bin sehr dankbar und glücklich.
Ja, also Irena hat ja gesagt, dass sie ganz viele ihrer guten Freunde in Hohenstaufen kennengelernt hat. Und das ist natürlich wirklich so, es ist alles unglaublich persönlich in Hohenstaufen. Wir holen die Musiker und Musikerinnen ab in Göppingen am Bahnhof und dann sind die eigentlich quasi die ganze Zeit bei uns im Haus und leben dann da alle zusammen und da gab's auch schon alles Mögliche an persönlichen Geschichten.
Diverse Dramen.
Und auch ganz schöne Geschichten. Also es gab einen Bratschist eben aus dem Libanon und der war ganz oft da und dann hat er, also ich, dass die meistens immer drei Stücke spielen und dann hat er zwei gesagt, die er gerne spielen will. Und beim dritten Stück habe ich gedacht, das bestimme ich aber doch selbst. Und dann habe ich ihm ein Ravel-Quartett gegeben und dann habe ich eine Geigerin aus Slowenien eingeladen. Der habe ich auch das Ravel-Quartett gegeben und in der ersten Probe waren die beide voneinander so fasziniert, dass sie es gar nicht fassen konnten. Und dann haben sie sich wirklich ganz intensiv auch mit den Sachen beschäftigt, wo die erste Geige und die Bratsche die gleichen Melodien haben und kamen dann also ganz glücklich zusammen und waren furchtbar verzweifelt, weil er in Wien gewohnt hat und sie in Zürich. Und dann haben sie gedacht, sie sehen sich gar nicht wieder. Im Jahr drauf kamen sie wieder, waren fast schon wie ein altes Ehepaar. Und im Jahr drauf haben sie dann geheiratet.
Und du bist hingefahren,
zu ihrer
nach Zürich.
Gefahren. Ja.
Das ist so der besondere Spirit. Und wenn man die Menschen fragt, die kommen zur Akademie, dann sagen die eben ganz häufig, das ist keiner der Meisterkurse, wo sie sonst hinfahren. Das sind die Eliteveranstaltungen, wo man hingeht für den Lebenslauf, weil man berühmte Professoren treffen will. Das ist es nicht in Hohenstaufen, sondern das ist gemeinsam auf tollem Niveau Musik machen, sich kennenlernen, sich menschlich begegnen, ohne den Leistungsdruck, den es vielleicht andernorts dann doch gibt.
Ja, und was sie auch oft sagen, ist, dass das Publikum sie so trägt. Also dann werden die eigentlich die ganze Zeit getragen. Und das ist, glaube ich, ganz schön, weil da geht's auch nicht, es geht da auch nicht drum, wer hat jetzt das am besten gespielt, sondern dass es eben alle zusammenspielen. Und dadurch entsteht ganz viel
besondere Energie, glaube ich. Ja.
Und ich glaube, jetzt hast du uns noch was ganz anderes mitgebracht. Du machst das ja gern, dass du bei deinen Programmen, die du dir überlegst, jetzt nicht nur die Klassik bedienst oder 19. Jahrhundert bedienst oder so die Schlachtrösser des Repertoires, sondern auch ein bisschen was Abgelegenes. Wir hören jetzt nämlich gleich was von Kenji Bunch. Und da denkt ihr wahrscheinlich, wer ist denn das jetzt?
Ja, also ich versuche wirklich bei den Akademien nicht nur immer neue Musiker zu finden, sondern auch neue Stücke und auch neue Komponisten. Und Wir hatten im Jahr 2021, wo es ja noch gar nicht sicher war, ob es überhaupt stattfinden kann, eine ganz spezielle Akademie mit nur Bratschen, also Bratschenstücken. Und da haben wir aufs Programm gesetzt ein Stück von Kenji Bunch. Und das ist ein amerikanischer Bratschist. Der ist, glaube ich, 1973 geboren und den habe ich auch in Amerika beim Oregon Bach Festival kennengelernt. Und der ist sehr nett und lustig und hat ein ganz verrücktes Stück geschrieben, das heißt The Three G's. Also da ist die Bratsche umgestimmt. Also dann gibt es die G-Seite und dann ist die C-Seite und die C-Seite ist nach unten gestimmt auf ein G. Und dann ist die A-Seite auch noch einen Ton nach unten gestimmt. Und da gibt es einen Bratschist, also ich habe das mehrmals schon verschiedenen Leuten empfohlen, das Stück zu spielen. Und ein Bratschist, der Jonel Ungureanu, ein Deutscher, der hat sich diesem Stück dann angenommen und spielt es ganz toll und sagt mir jetzt auch immer wieder, dass er ganz glücklich ist, dass ich ihn mit diesem Stück bekannt gemacht habe, die gute Freunde geworden sind.
Das ist ja eigentlich ganz spannend, ne? Weil die Technik, die dahinter steckt, Saiten umzustimmen, das kennt man ja aus der Barockzeit schon. Das ist Skordatura, das gibt's bei Bieber zum Beispiel, bei den Rosenkranzsonaten, glaube ich, Rahl. Aber was er macht, ist, er nimmt diese alte Technik und dann wird es aber aufgepeppt, das hören wir ja gleich, mit Rhythmen, die nun wirklich, ja, aus was für einem Bereich von Musik kommt das, was wir da hören?
Vor allem auch eine Bogentechnik, die echt speziell ist. Ich glaube, da muss man ja auch viel so choppen und sowas. Mhm. Das ist so eine Spieltechnik, da muss man mit dem Bogen sozusagen auf die Seite so, also einmal so fest, dass man so fest stecken bleibt und dann gibt es so ein Beatgeräusch, also so tschack.
Jetzt versprechen wir euch was. Merkt euch mal das Wort choppen. Das wird euch nochmal begegnen in einer nächsten Folge.
Sehr,
wartet mal ab, genau.
Es ist auf jeden Fall sehr jazzig und so sehr cool. Also es ist wirklich eigentlich, wir sind Popstück, Pop-Rock-Stück, oder?
Ja, und das ist eben toll, weil das mit dieser tiefen G-Seite erstmal anfängt, wo man sich denkt, huch, was denn das?
Ja. Und wenn man es hört zum ersten Mal, könnte man das Gefühl haben, es spielt gar nicht nur ein Instrument, sondern es sind vielleicht zwei und eines begleitet und eins hat die Melodie. Mhm. Und vielleicht kann man das noch erzählen, du hast es nämlich kurz angedeutet, OBF, Oregon Bach Festival, da hast du den, glaube ich, auch mal kennengelernt. Und zu diesem Festival könnt ihr, glaube ich, beide auch noch ein Sätzchen oder auch zwei sagen, Rahl oder
Sarah. Ja, klar, oder? Ja, also mit dem Oregon Bach Festival sind wir ja groß geworden, beziehungsweise das Oregon Bach Festival mit uns, wie auch immer. Das hat unser Vater gegründet vor über 50 Jahren in Oregon und wir waren wirklich als Kinder schon und auch als Erwachsene dann jedes Jahr im Sommer diese 3 Wochen dort und haben sämtliche verschiedenste Musiker dort gehört und erlebt, selber gespielt. Da waren aber wirklich also viele, viele tolle Leute und viele aus L.A. und aus New York und aus Minnesota und aber auch international aus Südamerika. Und da gab es Dirigierkurse, es gab Chor, Orchester, alles durch die Bank. Also das war immer sehr vielseitig und toll.
Und Kenji Bunch kommt, glaube ich, aus Oregon, der lehrt auch in Portland und du, Sarah, hast ihn da auch kennengelernt.
Hat er da im Orchester gespielt, oder?
Nee. Da gab es ein Konzert und wir hatten vorher auch in Hohenstaufen ein Stück von ihm gemacht, ein String Circle oder ein Quintett. Und das haben wir aufgeführt mit einem türkischen Geiger, einem chilenischen Geiger, einem Bratschist aus dem Libanon, einem Bratschist aus Chile und einem Cellist aus Venezuela, der dann immer noch getanzt hat mit seinem Cello. Und die sind dann aufgetreten mit Sonnenbrillen, was nicht in der Partitur stand und was die schwäbischen Damen sehr speziell fanden, würde ich mal sagen. Und Kenji Bunch hat es aber, glaube ich, sehr gut gefallen. Dem habe ich dann so einen Videoausschnitt gezeigt.
Dann hören wir doch mal rein und sagen aber gleichzeitig vielleicht auch schon viel Spaß mit der Musik. Alles Gute und wir freuen uns
auf die nächste Folge.
Schön, dass du dabei warst, Sarah.
Ja, danke. Sehr. Ja. Tschüss. Thank you.
Thank you.